SWR 2 Lesenswert Magazin.
Am 8. März 2014, also vor knapp 10 Jahren, verschwand Flug MH370 vom Radar. Ein Flugzeug der Malaysia Airlines, das von Kuala Lumpur gestartet war und nach Peking fliegen wollte. Das unterwegs aber wohl eine Kehrtwende nach Süden machte und verschwand. Von diesem Fall erzählt Helga Taug in ihrem Buch All Right, Good Night. Und zwar im Wechsel mit der zunehmenden Demenzerkrankung ihres eigenen Vaters. Auch hier ein unwiederbringliches Verschwinden. All Right, Good Night. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Helga Taug. Sie ist Autorin, Regisseurin und Mitbegründerin des Theaterkollektivs Rimini-Protokoll. Und sie ist hier bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Haug.
Hallo, guten Tag.
Ja, Frau Haug, 2014 und auch in den Jahren danach, da wurde sehr viel über die enorme internationale Suche nach MH370 berichtet, die sich damals auf den Indischen Ozean konzentrierte. Haben Sie das Verschwinden damals schon ganz genau verfolgt?
Ja, mich hat das unglaublich fasziniert von Anfang an, weil ich immer dachte, das wird sich ja bald lösen, dieses Rätsel. Also was ist da genau passiert? Warum ist dieses Flugzeug umgekehrt? Sie haben es gesagt, auch das hat man erst in der zweiten Korrektur eigentlich erfahren. Und dazu kam es aber nie. Gerade kürzlich in den Medien war nochmal irgendwie eine neue Theorie und man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass jeweils zum Jahrestag auch nochmal irgendwas in die Medien kommt, weil es, glaube ich, schon auch wirklich so eine allgemeine Beunruhigung ausgelöst hat, der ganze Fall.
Die Sache ist nicht abgeschlossen.
Nee, überhaupt nicht.
Was ist für Sie an diesem Verschwinden dieses Flugzeugs so am rätselhaftesten?
Dass in einem Gebiet, das die Kontrollzone von sehr vielen verschiedenen Ländern betrifft, das eigentlich wirklich observiert ist, Manöver fanden da statt zeitgleich, dass man da nichts findet. Also es gibt eben das Radarsignal, was dann protokolliert wurde und irgendwann verschwindet, dann taucht es wieder auf. Aber für mich ist es wirklich rätselhaft, weil ich natürlich davon ausgehe, dass wir in einer komplett kontrollierten Welt leben und irgendwo diese Daten auch gesammelt werden. Möglicherweise wurden sie auch gesammelt, aber sie wurden eben auch unter Verschluss gehalten bis heute.
Und in dieser Zeit, also 2014 und danach, und das erzählen Sie auch in Ihrem Buch, wurde Ihr Vater dement. Das ist also eine ganz private Geschichte. Was waren da die ersten Anzeichen?
Es fing wirklich an mit so einer Überforderung von ganz alltäglichen Dingen, also sich Termine zu merken, Zuverlässigkeit in den Absprachen, diese alltäglichen Kontrollmomente, wie mache ich das beim Bezahlen an der Kasse, wie mache ich das im Restaurant, wo ich einfach bei den Besuchen, die ich hatte oder eben auch bei der Verabredung der Besuche gemerkt habe, dass das so fragil wird, dass das nicht mehr die Kräftigkeit und den Bestand und die Zuverlässigkeit hatte, die es davor immer hatte, sondern es wurde so ganz viel abgesichert. Ich beschreibe in dem Buch ja auch so einen Moment, wo es mir wirklich dann sehr stark aufgefallen ist, wo mein Sohn 4 Geburtstagskarten erhalten hat, also am gleichen Tag. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, wie mein Vater sich tatsächlich am gleichen Tag 4-mal hingesetzt hat und sehr liebevoll einen Geburtstagsgruß geschrieben hat und den adressiert hat, mit einer Sondermarke versehen und zum Briefkasten gebracht hat und aber dann, als er zu Hause angekommen war, offensichtlich nicht wusste, dass er das getan hatte.
Von diesem ganz sukzessiven Verschwinden Ihres Vaters erzählen Sie auch. Darüber reden wir gleich noch genauer. Ich würde vorschlagen, dass Sie uns vielleicht eine kleine Passage aus Ihrem Buch vorlesen, damit wir uns auch das Abwechselnde oder auch Wechselseitige Erzählen, also das Erzählen in 2 Strängen, vorstellen können.
Ja, mache ich gerne. Das ist jetzt wirklich aus dem ersten Jahr. Also das Buch ist in 8 Jahre unterteilt. Das ist auch ein bisschen der Prozess, der da dokumentiert wurde. Und die Stelle ist jetzt aus dem Anfang des ersten Jahres. Der Flug geht weiter nach Nordost. Unten nun nicht mehr Palmölplantagen, sondern Wasser. Viel Wasser. Die tiefste Stelle liegt 80 Meter unter dem Meer. Der Vater schreibt über eines seiner 4 Kinder, schreibt den Namen falsch. Die Lebensgefährtin plant eine weite Reise und bittet uns, während ihrer Abwesenheit mit dem Vater in engem Kontakt zu bleiben. Der Vater habe sich zurückgezogen. Er trinke zu viel und wirke oft wirr. Ich verspreche täglich anzurufen. Ein neuer Begriff taucht auf. Ambulanter Pflegedienst. Der Gedanke, dass er akut auf Hilfe angewiesen sein könnte, ist neu. Das Flugzeug wiegt 223 Tonnen, es ist 63 Meter lang, 18 Meter hoch. Seine Spannweite beträgt 60 Meter. Es ist mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattet, um immer »Hier bin ich« sagen zu können. Etwas so Großes, so Schweres kann in einer Welt wie der unseren doch nicht verschwinden, denkt man. So ein Riesending. Anruf beim Vater gegen 21 Uhr. Er meldet sich mit »Guten Morgen«. Er sei schon wach, aber noch im Bett gewesen. Wieder dreht sich das Gespräch im Kreis. Was machst du als Nächstes? Wie geht es dir? Wie geht es der Familie? Was machst du als Nächstes? Ja, was mache ich als Nächstes? Was machen wir mit dir als Nächstes?
Dankeschön, Helga Taug. Ja, hier wird abschnittweise und im Wechsel weitererzählt. Also einerseits die Suche nach dem verschollenen Flugzeug, andererseits die zunehmende Desorientiertheit des Vaters. Wie kamen Sie auf diese Idee, also diese beiden sehr weit auseinanderliegenden Geschichten zusammenzubringen?
Ich habe erstmal für ein Theaterstück recherchiert, viel, viel weitläufiger zum Thema Verschwinden. Und die Flugzeuggeschichte war ein Themenfeld, was mich interessiert hat, aber zwischen wirklich anderen auch. Und die Geschichte meines Vaters spielte anfangs überhaupt keine Rolle. Also ich bin sozusagen nicht angetreten, um die Geschichte meines Vaters zu erzählen oder den Umgang damit. Und habe eher im vierten oder fünften Stück gemerkt, dass das, was mich antreibt, eigentlich bei der Frage, wie gehen Menschen mit so ungeklärten Situationen um, mich selbst betrifft und ganz aktuell eigentlich meine Suche und meine Orientierungsoperation praktisch auch betrifft. Und dann habe ich ein Buch gelesen von einer Psychologin, die heißt Pauline Boss, die tatsächlich Angehörige von beiden Gruppen betreut, also betreut Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben in Kriegen, 9/11. Sie betreut die auch von dem Flug tatsächlich und sie betreut aber auch Angehörige von Demenzerkrankten. Und das hat mir die Augen geöffnet, wo ich dachte, ah ja, genau, das sind diese beiden Felder, die einerseits so persönlich sind und das andere ist so ein internationales und eben andauernde Tragödie. Und wie würde das funktionieren, die zu verbinden? Und dann habe ich es einfach ausprobiert und mich auf diese zwei Stränge konzentriert und die verflochten.
Pauline Boss ist auch die Psychologin, die den Begriff Ambiguous Loss geprägt hat. Mhm. Der kommt in ihrem Buch gelegentlich vor. Was ist das? Also sowas, was heißt das, so mehrdeutiger oder unklarer Verlust?
Ja, genau. Uneindeutig. Ein Widerspruch letztendlich auch. Also auch, das ist ja auch ein Widerspruch, der bei Demenzerkrankten auftaucht. Die Person ist ja noch da, aber trotzdem ist die Persönlichkeit verschwunden. Also ich kann meinen Vater treffen und trotzdem erlebe ich einen Menschen, der ja zum Beispiel nicht mehr sich erinnert an mich oder an gemeinsame Erlebnisse. Und das ist praktisch so eine uneindeutige, ungeklärte Situation. Und genauso ist es eben auch mit den Opfern von diesem Flugzeug. Die wurden offiziell als tot gemeldet. Der Fall wurde abgeschlossen, aber es blieb unklar, was eigentlich passiert ist. Und es gibt genauso viele Angehörige, die sich natürlich an die Hoffnung klammern, dass die irgendwo noch auftauchen, weil es den letzten Beweis, nämlich den toten Körper, einfach nicht gibt.
Ja. Eine wichtige Frage im Fall dieses Flugzeugs MH370 ist auch die Frage nach dem Piloten. Also hat er das Flugzeug bewusst in den Untergang gesteuert? Wurde er überwältigt? War er noch bei Bewusstsein? War es nicht? Saß da überhaupt am Ende noch einer am Steuer oder flog das Flugzeug 7 Stunden lang auf Autopilot, bis der Tank leer war? Und das ist ja auch etwas, was Sie sich im Umgang mit Ihrem Vater fragen. Ist da noch jemand? Ja, und wenn ja, wer?
Also ich glaube, bei meinem Vater versuche ich es anders zu beantworten, weil ich eher dann auch auf die Suche gegangen bin, zu sagen, wie kann ich ihn denn erreichen, obwohl er eben zum Beispiel mich nicht mehr erkennt. Also kann ich das, indem ich körperlich bin einfach, indem es über Berührung geht, geht es über Lieder vielleicht, geht es über kleine Rituale, die wir hatten. Und da würde ich das sozusagen gar nicht so brutal sagen, weil ich eher die Erfahrung gemacht habe, dass genau diese Spielformen man eben finden muss. Beim Flugzeug ist das genau völlig ungeklärt. Also das ganze Internet ist voll mit den unterschiedlichsten Theorien und auch Verschwörungstheorien, was geschehen sein könnte.
Ja, Die Körperlichkeit, die beschreiben Sie sehr genau. Sie erzählen auch seine Herkunftsgeschichte. Also wir lernen Ihren Vater eigentlich sehr genau kennen, auch als politischen Menschen, als Pfarrer, als sehr aktiven Mann, der auch sogar eine Demenz-WG schon frühzeitig gegründet hat und dann später auch selber einzieht. Also jemand, der sehr bewusst auch über sein eigenes Alter nachgedacht hat. Mhm. War das eigentlich schwierig, also diese beiden Stränge zu schreiben, auch so immer hin und her zu springen im Arbeitsprozess?
Ich glaube, mir hat das eher geholfen. Also es gab natürlich auch bestimmte Phasen, die habe ich länger durchgeschrieben, dann Abläufe und dann nachträglich verbunden. Aber ich glaube, diese Wechselwirkung hat mir geholfen, eigentlich so emotional zu erzählen und dann immer wieder eigentlich so eine Distanz einzunehmen und technisch zu erzählen, zum Beispiel, also wie das in der Passage ja jetzt auch war, dass so viele technische Details auch gibt, so viele auch Wörter, die da gefunden werden eigentlich, wenn man so einen Fall recherchiert, also auf beiden Seiten auch, gibt es einfach auch so ein Vokabular, in das man so reingreifen kann und sich bedienen kann. Und ja, ich fand es hilfreich so und denke eben, oder das ist jetzt auch so die Erfahrung beim Lesen irgendwie, dass das genau das macht, also dass man immer wieder eigentlich abrückt, um vielleicht auch bestimmte Gefühle zulassen zu können.
Mich hat Ihr Buch wirklich absolut umgefegt. Sie und das Theaterkollektiv Rimini Protokoll, Sie sind ja bekannt für dokumentarisches Theater, ja, und auch All Right, Good Night ist dokumentarische Literatur. Wie tief ging Ihre Recherche denn da? Einerseits das Flugzeug, dazu kann man leicht recherchieren. War die Recherche zum eigenen Vater vielleicht sehr viel schwieriger?
Ja und nein, also sie ist natürlich subjektiver. Gleichzeitig hat mich sehr bestärkt, dass mein Vater eben sehr viel auch geschrieben hat, also sich stark, Sie haben es gesagt, damit auseinandergesetzt, auch mit einer möglichen Demenz, aber auch mit der Frage, wie er denkt, wie man damit umgeht, also wie ein würdevolles Leben mit einer Demenzerkrankung möglich ist. Also hat auch Forderungen gestellt tatsächlich und sich sehr, sehr bewusst dazu verhalten und sehr viel auch über sein Leben geschrieben, hat eben irgendwann gemerkt, dass er sehr wenig darüber weiß, dass sehr viel tabuisiert wurde aus seiner eigenen Kindheit und den Kriegsjahren und hat, glaube ich, deshalb so einen schonungslosen Umgang damit gehabt und versucht zu sagen, ich schreibe jetzt auf, ich halte das fest. Das ist auch eine Aufgabe, auch für die folgenden Generationen, dass das nicht einfach so verschwimmt und ungesagt bleibt alles. Deshalb konnte ich da zurückgreifen auf relativ viel Material. Ich konnte auch auf meine eigenen Notizen oder so Tagebuchaufzeichnungen zurückgreifen. Ich konnte auf Dialoge zurückgreifen, so Austausch mit meinen Geschwistern und dem Umfeld. Aber natürlich, ja, ist das was ganz anderes, wenn es um das eigene Leben geht. Bei dem Strang von dem Flugzeugfall habe ich auch versucht, eigentlich so Subjektiven aufzugreifen. Also ich habe mit zwei Angehörigen intensiver gesprochen. Das ist eben einmal ein Franzose, der tatsächlich seine Frau und zwei Kinder verloren hat in dem Flugzeug. Und das ist ein Mann aus Chennai in Indien, der seine Frau verloren hat. Und mit beiden bin ich intensiv in Dialog gegangen, um eben rauszukriegen, auch ja, wie gehen sie jeweils damit um? Also wie viel Tatsachen versuchten sie zu schaffen? Wie schnell haben sie akzeptiert, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass ihre Familienangehörigen wieder zurückkommen und dass alles ein Happy End wird? Und so rum ist es eben da auch subjektiv oder vielleicht so ein bisschen, ja, wie eine Rimini-Protokoll-Produktion vielleicht auch eben, dass ein vielleicht allgemeingültiger Fall, aber über einen ganz persönlichen Winkel erzählt wird.
Sie haben aus dem Stoff zuerst ein Theaterstück gemacht und dann ein Hörspiel und jetzt ein Buch. Und auf mich hat das so gewirkt, als würden Sie ja die Erzählung auf eine immer kleinere, auch privatere, intimere Form zurückführen. War das so? Und wenn ja, warum haben Sie es so gemacht?
Ja, klar, ein Lesevorgang, jetzt zu Hause zu sitzen oder wo auch immer und so ein Buch zu lesen, ist natürlich eine sehr intime Form. Das ist auch eine Form, wo ich gar keine Möglichkeit mehr habe, den zu gestalten. Also das ist total neu für mich, das auch so wegzugeben und zu sagen, ja, hier ist das und macht damit, was gut passt, ist vielleicht beim Hörspiel schon ähnlich, weil man eben auch nicht anwesend ist. Das hat mich aber anfangs, als ich begonnen habe, auch vor 20 Jahren ein Hörspiel zu machen, auch schon immer total beschäftigt, weil natürlich der eigentliche größere Teil meines künstlerischen Schaffens findet im Theater statt. da bin ich anwesend, da gestalte ich das, da erlebe ich sozusagen auch, wie die Leute reagieren. Und man teilt eben dieses Hier und Jetzt, was bei den anderen beiden Formen nicht so ist. Für All Right, Good Night gesprochen, war es eben vielleicht ein Gedanke, der ja nahe lag, weil auch auf der Bühne gelesen wird, und zwar im Kopf der Zuschauer. Also der Text wird über ja den größten Teil des Abends projiziert auf eine Gaze. Dahinter spielt ein Ensemble Musik und es werden so unterschiedliche Räume aufgebaut und Szenerien geschaffen. Aber es ist eigentlich auch da ein Lesevorgang im Kopf der Zuschauer, weil ich immer dachte, man muss das eigentlich mit seiner eigenen Stimme hören. Also das kann nicht von mir auf der Bühne vorgetragen werden, das sollte auch nicht von einem Schauspieler vorgetragen werden, sondern mich interessiert der Kurzschluss, den die beiden Geschichten machen beim Lesen bei der Person, die es eben liest. Mit was verknüpft die Person das aus seinem aus oder ihrem eigenen Leben? Ja, welche Emotionen kommen da auf? Welche Beispiele fallen einem ein? Also ich habe eher versucht, gar nicht so persönlich, also es ist persönlich, aber ich habe versucht, irgendwie es eher wieder in eine Allgemeingültigkeit zu überführen und zu sagen, das lässt ganz viel Kontaktmöglichkeiten eben auch für jeden einzelnen Leser.
Und Ihr Ausflug ins Buchfach, hat Ihnen das gefallen? Wollen Sie weitere Bücher schreiben oder sagen Sie, nein, ich möchte eigentlich zurück zur Bühne und da auch bleiben?
Nein, mir macht total Spaß. Ich finde das aufregend. Der Ausflug ist ja noch so recht frisch. Also ich finde das wirklich toll, anders Menschen zu erreichen damit. Es gefällt mir total zu wissen, dass niemand sich irgendwie zu einer Veranstaltung bewegen muss, sondern dass diese Bücher eben ja nach Hause kommen können.
Und auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann gelesen werden. Ne? Nicht alle zusammen, sondern jeder für sich.
Genau. Es fehlt natürlich dann der Austausch darüber. Ja. Das ist sozusagen neu. Aber ja, fühle mich da überhaupt nicht auf eine Form, glaube ich, so festgenagelt. Ich glaube, es macht mein Arbeiten sowieso aus, dass es jongliert zwischen den unterschiedlichsten Formen. Also wir machen auch Ausstellungen, Installationen. Ich habe total Freude am Schreiben. Normalerweise ist das dann eben in Bühnentexte geflossen. Vielleicht ändert sich das jetzt. Auf jeden Fall ist es eine gute Erfahrung.
All Right, Good Night heißt der Roman. Und das waren die letzten Worte des Piloten, als er sich aus dem malaysischen Luftraum verabschiedete. Erschienen ist das Buch bei Rowohlt. Sie hören SWR 2 mit Katharina Borchert, Helga Taug. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.